News zu Star Trek Discovery, Star Trek Picard und allen möglichen anderen Star Trek Serien erfahrt ihr gleich in unserer News-Sendung. Viel Spaß.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen. Ich bin immer noch irritiert darüber, was da gerade am Anfang passiert ist. Wirklich. Also ich bin irgendwie irritiert.
Ja, ich weiß wirklich auch noch nicht. Ich habe noch nicht eine Ahnung, ob das zu professionell für uns ist.
Also professionell ist ja nun wirklich nicht, wie wir gerade gehört haben, unser Metier. Ich dachte, mein Stuhl quietscht heute, aber offensichtlich ist es auch deiner.
Ja, wir sind die zwei der knarzenden Stühle.
Ja, so nennen wir den Podcast auch bald.
Ja, genau.
Die zwei der knarzenden Stühle. D2DKS. Das weißt du, so wie. D2DKS. Genau, so.
Total catchy.
Genau, wie so GNTM oder sowas.
Genau.
War das richtig?
BTUN.
Bund?
Berlin Tag und Nacht.
Ach so. Ich dachte, du wolltest
uns begrüßen. Wir haben hochprofessionellen Cold Open gemacht und jetzt verkacken wir die Begrüßung. Das ist doch fürchterlich.
Okay, komm, ich komme nochmal rein. Wir sind auch die zwei der knarzenden Türe. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel heute passend zu einer News-Folge. Es gibt eine ganze Menge Dinge, über die wir sprechen wollen. Das habt ihr in unserem professionellen Cold Open eben schon gehört. Und deswegen begrüße ich ohne weitere Umschweife auf dem Panel heute
Andreas Dohm
und Sebastian Sonntag. Ich begrüße mich selber. Ja, das habt ihr richtig gehört. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Eieieiei.
Das ist der Vorteil, wenn man verschiedene Persönlichkeiten hat.
Das ist ein super Vorteil, ja. Und man hat immer Freunde mit dabei. Hi, hi.
Hallo.
Hallo, hi, 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 Mensch. Und schon sind wir eine Gemeinschaft. Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause, die gar nicht mehr so lang war. Trotzdem gefühlt ist es ewig her, dass wir miteinander gesprochen haben, was eigentlich auch nicht stimmt. Weil es waren 2 Wochen und ihr habt uns die ganze Zeit gehört, weil wir waren ja andauernd auf euren Ohren mit.
Ich glaube, es waren 3 Wochen.
Waren es 3 Wochen?
Fast.
Waren es 3 Wochen? Stimmt, wir waren 2 Wochen quasi, haben wir aus der Konserve gesendet und. Exakt. Genau, du hast recht, ja. Ja, deswegen fühlt es sich so ewig an. Aber du klingst erholt, Andi.
Ich bin sehr erholt. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist.
Ich bin auch erholt. Also tatsächlich ist dieses Rauskommen alleine. Es ist ja, ne, ich habe jetzt viel jetzt auch in dieser seltsamen Zeit darüber nachgedacht, ob es jetzt alles so wichtig ist, dass wir dieses Jahr unbedingt nochmal irgendwie irgendwo anders hinwegfahren. Und das waren wir ja auch nicht so ewig weit weg, also wir waren ja beide nicht so ewig weit weg, aber einfach dieser Tapetenwechsel, es ist auch eine Binse am Ende, ne? Aber das, ja, das tut gut. Es ist schon, das macht Sinn. Ja. Ergibt Sinn, Peter. Ergibt Sinn.
Ich habe absolut nichts mitgenommen in den Urlaub, außer 2 Bücher. Und die habe ich durchgelesen und das war toll. Also wirklich überhaupt nichts machen zu können, weil man nichts dabei hat, mit dem man was machen kann. Ich habe sogar einen Laptop zu Hause gelassen, zum ersten Mal seit langer, langer Zeit. Aber es hat sehr, sehr gut getan.
Die viel wichtigere Frage ist, hast du irgendwas wieder mit hergebracht an Leckereien und Alkoholika?
Ja, ich hab natürlich diverse Emanationen von Käse mitgebracht.
Das ist gut.
Denn ich war ja in Frankreich und wie wir alle wissen, stellt Frankreich wirklich ganz hervorragenden Käse her. Ich weiß nicht, ob es der beste Käse der Welt ist, aber.
Die Schweizer würden da, glaube ich, mitreden wollen.
Ja, wollen sie vielleicht.
Ja.
Die Holländer vielleicht auch.
Ja, auch vielleicht die Österreicher.
Ja, aber ich bin da Team Français, sag ich mal. Das hat alles ein bisschen die Rückfahrt etwas erschwert, weil tatsächlich irgendwann der ganze Bus nach diesem Käse roch. Aber mein Problem war es jetzt nicht, eher das Problem von Mitreisenden, die vielleicht nicht so Camembert begeistert sind wie ich.
Es klingt hervorragend, wir müssen uns sehen, ich merke das schon. Vor allen Dingen müssen wir uns sehen, weil diverse Kisten, also es ist ja eigentlich nur eine hier bei mir angekommen bisher, immer leerer wird. Ich versuche mich wirklich in Zurückhaltung zu üben, aber es funktioniert nicht so richtig. Also wenn du noch irgendwas von dieser Kiste hier, die mir freundlicherweise zugeschickt wurde, haben willst, dann komm bald vorbei. Apropos.
Apropos, wir haben beide ein Paket bekommen.
Und wir dachten zuerst tatsächlich, dass nur einer von uns ein Paket bekommen hat.
Exakt, nämlich ich. Und jetzt wissen wir haben beide ein Paket bekommen, ja. Aber bei dir wurde in dem Anschreiben dazu gelogen.
Nee, Andi. Bei dir wurde im Anschreiben gelogen.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Uwe, der Kai, uns ein wenig gegeneinander aufhetzen möchte.
Und es gelingt ihm.
Also, lieber Deus Figendi, lieber Kai-Uwe, vielen, vielen Dank für dein wunderbares Geschenk. Wir haben nämlich etwas sehr, sehr Passendes für uns bekommen.
Ja, ich habe es noch gar nicht zu Ende ausgepackt, weil ich das bei dir auf dem Foto gesehen habe. Ich gucke jetzt auch mal hier rauf. Vielleicht hört das am Klang schon, was es ist. Au, kaputt. Nein.
Es ist auf jeden Fall ein Kopf, der angestoßen wird.
Es ist eine Tasse.
Es ist eine Tasse.
Und es stehen Worte drauf, die euch möglicherweise bekannt vorkommen könnten, wenn ihr diesen Podcast häufiger mal konsumiert.
Es steht darauf, herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery... Wie heißt wir nochmal?
Wie heißt der Podcast?
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel. Auf dem Panel heute Andreas Dom.
Echt? Bei dir steht Andreas Dom drauf?
Ja.
Witzig, bei mir steht und Sebastian Sonntag drauf.
Der Kai, das ist quasi der eine Partnertasse, das ist Partnertasse, wie früher ist, mit, ja. den, mit diesen beiden Ringen, die man zueinander aneinander stecken konnte und dann wusste man, hey, du bist meine bessere Hälfte.
Glücksbärchis?
Glücksbärchis. Außerdem steht auf dieser Tasse noch drauf, dazu später mehr, doch dazu später mehr.
Und
02291 Uktauk 2.
Ja, könnt ihr euch schon mal merken, das ist die Telefonnummer zum Glück. Und es ist die Tasse zum Glück. Ich finde es sehr schön, auch wenn es ein hinterhältiger Move ist offensichtlich.
Ja, der Uwe, der Kai, hat uns ein Anschreiben dazu gesetzt und das personalisiert. Und man muss jetzt vieles von diesem Anschreiben, können wir mal etwas überspringen, weil es wahrscheinlich nur uns interessiert. Das ist die Odyssee, die er gemacht hat, um diese Tassen herzustellen.
Und da möchte ich mir an dieser Stelle auch sehr herzlich bedanken, dass du dich auf diese Odyssee begeben hast. Also unabhängig von dem, was jetzt gleich an Kritik kommen wird, berechtigter Kritik, wie ich sage, möchte ich mich wirklich sehr herzlich bedanken dafür, dass du das alles auf dich genommen hast, um diese wunderschönen Partnertassen hier herzustellen.
Auch ich möchte dir dafür danken und auch für deine netten Worte, denn du schreibst, ja, ganz richtig, so ganz billig sind diese Tassen leider auch nicht. Und darum habe ich erstmal nur eine gekauft und schicke sie dir, weil du einfach der bessere Podcaster mit mehr Star Trek-Ahnung bist als Sebastian. Dem schicke ich seine aber auch zu, sobald ich mir das leisten kann, also wahrscheinlich im November oder so.
Bei mir wiederum steht, so ganz billig sind die Tassen leider auch nicht und deswegen habe ich erstmal nur eine gekauft und schicke sie dir, weil du einfach der bessere Podcaster bist als Andreas. Du hast eine professionellere Ansprechhaltung, wie man sie wahrscheinlich nur im Hörfunk lernt. Du produzierst den Podcast und staffierst ihn mit den Jingles und Effekten aus. Und jetzt, mein Lieber, ja, wir schieben das nochmal. Wir lassen es mal hier an dieser Stelle stehen. Weil es ist ja schon mal bemerkenswert, ne? Es ist offensichtlich ein Versuch, uns gegeneinander aufzuhetzen. Und ich war tatsächlich auch hart erbost, als ich das erst von Andi mitbekommen habe. Er hatte mir das nämlich irgendwie als Bild über den Chat geschickt. Und dann habe ich irgendwie erst 3-4 Tage später gesehen, als ich dann auch wieder zu Hause war, dass auch so ein Kästchen bei mir steht. Das heißt, ich war natürlich stinksauer. Mein lieber Uwe, mein lieber Kai. Und du hast alles erreicht, was du erreichen solltest. Du hast einen Keil zwischen uns getrieben und wir stellen diesen Podcast demnächst ein.
Ich bin übrigens schon mal in Lage gewesen, du auch?
In Lage? Kommt er daher? Ja.
Nee. Der liebe Deus Figendi kommt aus Lage.
Ich bin noch nicht in Lage gewesen. Mich würde interessieren, wie geht das nach diesem Satz weiter? Bei dir? Also
bei mir jetzt.
Der bessere Podcaster als Sebastian und was danach? Kommt noch was?
Mit mehr Star Trek-Ahnung.
Ja, nee, ja, weiter.
Da habe ich doch gerade vorgelesen. Dem schicke ich seine aber auch zu, sobald ich mir das leisten kann. Bla, 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 bla.
Weißt du, was bei mir nämlich steht? Und da ist der fiese Copy-Paste-Teufel hat er wohl zugeschlagen. Ne? Produzierst den Podcast, staffierst den mit Jingle und Effekten aus und dann steht danach, Sebastian schicke ich aber seine auch zu, soweit ich mir das leisten kann. Aber ich bin ja, ja. Sebastian!
Siehst du, du hast nämlich das einfach nachher bekommen, weil er ein großes Herz hat und er verstanden hat, dass wir ein Inklusionspodcast sind und auch du inkludiert werden sollst.
Ich bin der Podcast.
Ich finde, deine Rolle wird hier ein bisschen überschätzt. Du bist der Produzent des Podcasts.
Ja, natürlich bin ich der Produzent des Podcasts.
Kriege ich ja dann auch Gehalt, wenn du der Produzent des Podcasts bist?
Lass mich kurz drüber nachdenken. Nö.
So. Lage bei Bielefeld. Sehr, sehr schöne Stadt. Ich bin schon da gewesen, deswegen habe ich auch einen inneren Bezug zu Deus Vigendi. Wir sind quasi Bros im Geiste und das ist alles eher auf mich gemünzt.
Willst du
wir
sagen,
kommen noch
du
nicht so richtig rein in diese Folge.
Ich weiß auch nicht, also du bist irgendwie...
Es war eine zu lange Pause.
Ist vorbei? Ist der Zauber verflogen? Bist du nicht mehr in der Lage...
Oh Gott, ich bin nicht mehr in der Alter.
Diesen Podcast hier weiter zu betreiben, dann suche ich mir andere Menschen, Kai-Uwe, die ich bezahle, wie ich das mit dir tue, um den Inhalt in diesen Podcast zu bekommen.
Aber ich merke immer, also ich habe letztens einen Podcast gehört, bei dem gesagt wurde, die Folgen vor der Sommerpause und die Folgen nach der Sommerpause sind immer die schlechtesten.
Ich fand unsere Folgen in der Sommerpause hervorragend.
Die Ferienspiele?
Ja.
Ich finde das toll, dass wir die Ferienspiele ins Leben gerufen haben.
Auf jeden Fall.
Ist wirklich toll. Es gibt immer noch Gelegenheiten, Mysterien zu spielen.
Es wird auch wieder welche geben, ich bin mir ganz sicher.
Natürlich. Sollen wir jetzt einfach mal vielleicht zu den News kommen, um mal so ein bisschen in medias res zu gehen?
Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben noch irgendwas vergessen. Kann das sein? Haben wir nicht noch irgendwas vergessen? Nee, wir haben nichts vergessen. Haben wir irgendwas vergessen?
Wir haben garantiert nichts vergessen. Was sollen wir denn vergessen?
Keine Ahnung. Hatten wir mehr Feedback? Wollen wir noch über irgendwas sprechen? Habe ich noch irgendwas gelesen?
Lesen.
Ist alles zu lange her. Ach komm, fang mal an.
Fangen wir an mit einer Serie. Einer der sechs kommenden Serien. Was möchtest du denn gerne?
Worüber machen wir wieder sprechen? Drehen wir wieder das Star Trek Zukunftsrad.
Ja, gerne. Natürlich.
Dann, da wir heute live ausstrahlen, was euch wie immer nicht interessiert, die ihr diesen Podcast als Podcast hört, und wir vorher in der Pre-Show schon über Lower Decks geredet haben, lass uns doch jetzt auch mal über Lower Decks reden, weil das ist ja auch das, was uns als nächstes oder am ehesten bevorsteht, wenn auch nicht so ganz offensichtlich.
Dann droppe ich sofort einen Namen am Anfang.
Ja, drop it. Drop it like it's hot.
Mike McMahon.
Drop, drop, drop.
Mike McMahon, Produzent von Star Trek Lower Decks, hat im letzten Teil des Panels auf der Comic-Con seine Synchronsprecher für Lower Decks vorgestellt.
Also es gab vielleicht müssen wir das nochmal kurz erklären, es gab eine Comic-Con at home, hieß es quasi. Ne? Also sie haben eine Comic-Con veranstaltet, aber Corona-kompatibel, indem sie halt Videoschalten gemacht haben, aber auf einem relativ professionellen Niveau und mit sehr vielen Leuten auch am Start irgendwie. Ne? Also es hat, also das, was ich gesehen habe, das war jetzt nicht mega viel, aber ich finde, es hat doch irgendwie ganz gut funktioniert.
Ja, exakt, das hätte ich jetzt an einer anderen Stelle erklärt.
Ja.
Das liegt daran, dass ich natürlich mein Skript chronologisch aufgebaut habe, dann aber gesagt habe, du kannst wieder das Rad drehen und dann starten wir mit Lower Decks. Ich hätte ja sonst mit Discovery angefangen wahrscheinlich. Und da steht drin, ja, es gab eine Comic-Con at home und da gab es verschiedenste Panels. Ein Discovery-Panel, wo sie ein Table Read zu Such Sweet Sorrow Part 2 gemacht haben.
Act 1.
Act 1, genau. Ja. Wir haben das dann am Tag danach noch vervollständigt und auf cbs.com hochgeladen. Werde ich aber verlinken. Danach gab es dann ein Panel mit den Star Trek Picard-Darstellern. Dazu später mehr, möchte ich sagen. Und es gab dann eben auch noch ein Panel mit Mike McMahon und den Synchronsprechern von Lower Decks. Und es war ein sehr, sehr launisches Panel, in dem gezeigt wurde, dass da durchaus ein gutes Casting gelaufen ist, würde ich sagen, für Lower Decks.
Wer ist denn dabei?
Ja, Namen sind wie Schall und Rauch. Ne?
Also niemand, wo ich jetzt sagen würde, ach, guck mal einer an, Der ist hier auch
am Start. Ja, doch, bei einem muss man das sagen, der spielt tatsächlich die Riker-Figur quasi, ein Führungsoffizier, der sich auch gerne seines Hemdes entblößt. Nee, Moment.
Entledigt, könnte man sagen.
Entledigt, danke, das Wort habe ich gesucht. Der wird gesprochen von Jerry O'Connell.
Wirklich? Nicht von Jonathan Frakes? Was ist denn das?
Schade, ne?
Ja.
Schade. Aber Jerry O'Connell kennt man, das ist ein bekannter Darsteller. Ich kannte ihn primär aus Scream. Den kennt man aber offensichtlich auch aus The Big Bang Theory als Bruder von Sheldon, habe ich mir sagen lassen,
ja,
von unserer Schattenredaktion. Ja. Und er ist auch noch der Mann von Rebecca Romijn.
Ach, guck mal eine an.
Ja, das heißt, wir haben jetzt eine neue Star Trek-Familie.
Ja.
Und der scheint auch so ein bisschen, ja, der ist, glaube ich, der bekannteste Synchronsprecher von denen, die da mitsprechen. Und er ist so ein bisschen auch der Fun-Guy, ne? Und natürlich auch derjenige, auf den dann die meisten Fragen kamen.
Mhm.
Und ein bisschen Spürkes gemacht hat in dieser Live-Schalte, die da mit ihm gemacht worden ist. Er hat, ich weiß nicht, ob er den Termin verpasst hat. Auf jeden Fall stand er irgendwo, sah so ein bisschen aus wie mal Holland Drive, also irgendwie auf so einer bergischen Straße oberhalb einer Stadt. Und hatte, glaube ich, kurz am Rand geparkt, um dann sich da in dieses Panel einzuschalten.
Geil.
Ich weiß nicht, ob er das alles verplant hat. Aber er ist auf jeden Fall mit Rebecca Romijn zusammen. Und die beiden sind auch mit Jonathan Frakes befreundet. Das heißt, es gibt tatsächlich Dinner-Partys, in der jetzt drei Number Ones, denn er ist auch die Number One der USS Cerritos, in der drei Number Ones zusammensprechen können. Also sehr geil. In echt. Das ist sehr, sehr nett, wirklich, genau. Ja, Jerry O'Connell, genau. Das ist dieser extrem bekannte.
Ja, und ansonsten Typ. Eher unbekannte Menschen. Also zumindest.
Also ich kannte die anderen nicht. Ja. Ich habe jetzt auch nicht die Muße gehabt, wirklich alle zu googeln, ja, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich sind es bekannte Synchronsprecher. Und es ist ja auch teilweise wirklich dann gut, bekannte Synchronsprecher zu nehmen, anstatt da irgendwelche Gimmicks zu verbauen. Hey, wir haben jetzt Jonathan Frakes, der kann zwar nicht gut reden, aber das ist halt Jonathan Frakes. So, ne? Das wäre ein bisschen schade,
finde ich. Okay, und es geht ja schon bald los, ne? Zumindest in den USA und in Kanada. An der Ausstrahlungsfront hat sich nichts geändert, ne?
Exakt. Wir können vielleicht gleich mal über den Trailer reden, der ausgestrahlt worden ist.
Ja.
Bei der Comic-Con wurde noch eine Eröffnungsszene ausgestrahlt. Das ist alles tatsächlich region-free, das heißt, man kann das in Europa sehen, deswegen verlinke ich das auch gerne unter der Folge. Die wurden in Deutschland recht kontrovers aufgenommen, in den USA ist man relativ begeistert, aber das kennen wir ja schon, ehrlich gesagt, von den neueren Serien, dass in Deutschland das immer so ein bisschen kritischer ist als in den USA.
Richtig.
Die Lower Decks Eröffnungsszene, hast du die gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen tatsächlich. Ich habe noch gar keine Videos gesehen, bis auf das Panel quasi, das Table Read und das Q&A im Anschluss.
Mhm. Ja, also in dem Zusammenhang wurde tatsächlich die Eröffnungsszene gezeigt, ganz am Anfang von diesem Panel. Ich weiß nicht, ob du da, vielleicht warst du da nicht drin. Das ist eine nette kleine Szene voller Kanon-Anspielungen.
Mhm.
Die Station kennt man und man kennt auch natürlich ein Buttlet und dieses Buttlet spielt eine wichtige Rolle in dieser Eröffnungsszene, denn es landet am Ende im Bein des Hauptprotagonisten.
Ja. Hm, okay.
Also es ist so ein kleiner Kampf tatsächlich. Ist aber tatsächlich eine Einführungsszene, in der nochmal klar wird, dass die USS Cerritos eben nicht für den First Contact da ist, sondern eben für den Second Contact.
Ja. Was ich immer noch eine großartige Idee finde, ja.
Genau, und es sagen auch nochmal, ja, so geht es darum, eben mit den Leuten auf dem Planeten so ein bisschen anzubandeln und zu gucken, wo man am besten essen kann. So.
Hm.
Schön sind vor allen Dingen aber die 16 Bilder, die CBS noch veröffentlicht hat. Das könnte man sich auf der Homepage mal anschauen von CBS All Access oder von CBS eben. StarTrek.com findet man die auch. Da sieht man, dass McMahon sich ziemlich im Kanon austobt. Also es gibt zum Beispiel so ein schönes, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, wenn so ein Serienmörder oder auch ein Ermittler, wenn die so Wände machen mit Schnüren und dann Sachen miteinander verbinden.
Also so Profiler-mäßig, es ist nicht Profiler-mäßig, genau. Es ist ja, eher doch, so ein, ja. Oder? Ja, wie Profilen hat er, glaube ich, eher was primär was mit dem mit dem Kopf des potenziellen Täters zu tun, ne? Also wo du halt versuchst, irgendwie seine Gedanken oder seine Motivation nachzuempfinden. Und ja, da geht es ja eher dann darum, so Zusammenhänge zu erkennen. Also was hat denn der Bürgermeister mit dem Mafia-Boss zu tun und warum ist hier die Bäckersfrau
genau
so, ne?
Aber so ungefähr, so eine Wand sieht man auf einem Bild. Und da steht eben eine der Protagonistinnen vor. Und auf dieser Wand sieht man unter anderem das Salzmonster. Ne? Wie heißt die Folge nochmal?
Weiß ich nicht, dass sie diese Knutschflecken macht, ne?
Die letzte ihrer Art? Nein. Das war Horta, ne? Genau, das sind die Knutschflecken macht und die Leute aussaugt.
Ja.
Das Salzmonster, die Buckelwale sieht man sieht Cardassianer. also man sieht da wirklich sehr, sehr viel. Ne?
Mhm. Ist doch schön.
Ja, und dann haben wir noch einen kleinen Trailer gesehen.
Mhm.
Da werden nochmal die vier Fähnriche vorgestellt, also Tandy, Rutherford, Bäumler und Marina.
Mhm.
Bäumler und Marina scheinen die beiden zu sein, um die es hauptsächlich geht. Die waren zumindest in der Eröffnungsszene drin und die waren auch im Trailer sehr, sehr präsent. Bäumler wird von Jack Quaid gesprochen und Marina von Tawny Newsom.
Mhm.
Ja, die haben so eine etwas, ja, so eine Bruder-Schwester-Dynamik so ein bisschen. Ne? Ich weiß nicht, ob da auch irgendwas Romantisches läuft, aber es wirkt eher so ein bisschen wie Bruder-Schwester.
Okay.
Mhm. Und Bäumler träumt offensichtlich davon, irgendwann mal Captain zu werden und hält dann eben so imaginäre Captains-Logs. Ja, ich werde jetzt nicht den ganzen Trailer nacherzählen, aber man sieht auf jeden Fall, wie Marina Bäumler dabei erwischt und man sieht auch, wie Bäumler durchaus nervös ist an bestimmten Stellen und Marina sich aber viel, viel besser entspannen kann.
Mhm.
Wir sehen diesen Ensign Tandy, das ist ein Orion mit großen Augen.
Mhm.
Offensichtlich medizinische Abteilung, keine Ahnung. Und eben auch den Ensign Rutherford, das ist ein Ingenieur mit einem kybernetischen Implantat. Dementsprechend erinnert es natürlich sofort so ein bisschen an Geordi, aber das ist tatsächlich nur ein Monokel, ein kybernetisches Monokel.
Oh. Quasi. Ja. Okay.
Und auf der anderen Seite steht dann eben diese Brückencrew, das hatten wir auch schon mal gesagt, ne? Aber kannst du ja nochmal wiederholen. Captain ist Carol Freeman, von Don Lewis gesprochen. Dunkelhäutig und weiblich, mhm. Das ist tatsächlich dann mal was Neues. Ne?
Stimmt.
So weit waren wir tatsächlich noch nicht gegangen. Mit Michael so ein bisschen, aber ansonsten. Ne?
Ich überlege, aber es gab schon auch weibliche und dunkelhäutige Admirälinnen, oder?
Ja, aber halt nicht Captain,
ja, ne? Okay.
einer Serie.
Mhm, das stimmt.
Ja. Und die macht so ein bisschen den Eindruck, so Janeway-mäßig zu sein.
Ah,
so
okay.
Mhm. Würde ich jetzt tippen. Ja.
Streng, mit einem kleinen Schmunzeln und kaffeeabhängig.
Genau. Also kaffeeabhängig habe ich noch nicht gesehen. Ja, Jack Ransom hab ich eben schon mal von gesprochen. Das ist der Charakter von Jerry O'Connell. Den sehen wir auch oben ohne im Trailer. Und dann sehen wir noch Lieutenant Shax, ein bajoranischer, sehr, sehr aufgepumpter Sicherheitsmann.
Mhm.
Bajoranisch sieht man halt am Ohrring, also es ist schon mal ganz nett zu sehen und der scheint auch relativ tough zu sein. Also man sieht so eine Trainingsszene mit Borg, die er in alle Richtungen schlägt.
Man müsste es doch auch an der Nase sehen, oder?
Ja, genau. Mhm. Aber vor allen Dingen am Ohrring, also die Nase, ja. Keine Ahnung. Also mir ist vor allen Dingen der Ohrring aufgefallen.
Mhm.
Und wir sehen den Doktor der Cerritos, das ist Tiana. Und die ist eine Kaitianerin. Die kennen wir gar nicht aus Star Trek, den Serien, die du kennst, mhm. sondern die kennen wir aus der Animated Series.
Ah.
Genau, das ist halt eine Katzenspezies.
Das klingt witzig.
Ja.
Könnte dir auf jeden Fall ganz gut gefallen, nehme ich an.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja ein Katzenmensch und Tiana macht da auch so ein paar Katzenmoves im Trailer, das kann man sich durchaus mal anschauen. Genau, also dann sehen da noch verschiedenste dynamische Momente, muss man sagen, irgendwie. Ja, dieser Crew,
mhm.
wir sehen auch einen Erstkontakt, oder ja, es wird wahrscheinlich dann ein Zweitkontakt auf einem Planeten sein mit ganz vielen Stalagmiten oder mhm. Kristallen oder sowas. Wir sehen auch einen Kampf, wo ein bullianisches Besatzungsmitglied getötet wird. Eine explodierende Sonne oder explodierenden Mond über einem Planeten.
Mhm.
Kämpfe und fand ich ganz schön, es gibt ein Bild, da ist so ja, asiatisch anmutende, so ein asiatisch anmutender Platz drauf. Und da ist ein Tor. Und auf dem Tor steht was auf Klingonisch drauf. Und dann konnte man im Internet natürlich die Experten lesen, die das übersetzt haben.
Klar.
Und das, was auf diesem Tor steht, ist, darüber ist auch das klingonische Zeichen. Was auf diesem Tor steht, ist Little Kronos.
Schön.
Also irgend wahrscheinlich eine klingonische Kolonie,
Enklave.
Weiß ich nicht.
Ja.
Genau. Ja. Man sieht nur ein paar Aliens. Man sieht auch es gibt auch irgendwie eine Folge offensichtlich, wo sich die gesamte Crew in Zombies verwandelt und ja, dann die Krankenstation da verriegelt werden muss. Viele schnelle Szenen, sehr schnell geschnitten. Ein sicherlich gewöhnungsbedürftiger Humor für Star Trek, aber fand ich jetzt erstmal nicht schlecht. Also ich war durchaus unterhalten vom Trailer. Wenn jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht total wild weggelacht irgendwie. Müssen wir mal sehen.
Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Also nicht zuletzt, weil ich es jetzt endlich mal geschafft habe, The Orville zu schauen und da ja auch quasi Humor und Science Fiction im klassischen Star Trek Stil gemixt wird. Und wir können uns ja vielleicht auch bei Gelegenheit mal darüber unterhalten, ob man das als gelungen oder nicht gelungen betrachten kann. Aber ich bin ganz froh, dass ich das jetzt doch endlich mal hinter mich gebracht habe, weil wir da vielleicht dann auch vergleichend mal drüber sprechen können. Ich meine, es ist schwer zu vergleichen, weil das eine ist halt eine echte Serie, das andere eine animierte, aber vielleicht so die Kombination von Humor und Science-Fiction, das durch Star Trek inspiriert ist oder Star Trek ist, kann man ja vielleicht mal versuchen anzudenken, ob das funktioniert.
Ja, also genau, da werden wir dann mal ein bisschen genauer vielleicht drüber reden. Ich muss jetzt sagen, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ja. Ich fand The Orville gerade am Anfang sehr platt vom Humor her und das hat sich später gebessert. Wenn wir natürlich jetzt sagen, dass Lower Deck so dicht und auch platt wie Orville am Anfang ist, dann wird es für mich ein bisschen schwierig. Ja. Aber wir werden sehen. Also müssen wir, wie gesagt, mal ein bisschen genauer darüber reden.
Fände ich schön, genau.
Wir bekommen im Trailer auf jeden Fall noch einen Hinweis, wann es spielt. Das ist ja noch ein bisschen spannend. Ne? Also
ja.
Es gibt nämlich dann irgendwann mal so ein Pad, ne, im Elkas-Stil auch. Und da steht, dass es im Jahr 2380 spielt, also ein Jahr nach Nemesis.
Mhm.
Das heißt, wir sehen tatsächlich die Zeit, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, nämlich die Zeit direkt nach Nemesis und wahrscheinlich dann bis irgendwann, ja, die Sonne explodiert.
Mhm.
Also bis es die Supernova, die romulanische Supernova gibt.
Ja.
Weiß nicht, ob wir so weit kommen werden. Es kann ja auch wirklich sein, dass es relativ eine kurze Zeit abdeckt.
Ja.
Wir werden sehen.
Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ich habe übrigens einen Roman gelesen, den Picard-Roman.
Ach.
Das war eines der beiden Bücher, die ich mit hatte.
Interessant.
Im Urlaub. Ja.
Und? Ja, so ein kurzer Kommentar dazu?
Kurzer Kommentar?
Ja.
Der Roman ist ein Traum. Ist richtig, richtig gut.
Aha.
Una McCormick konnte man übrigens auch im Panel sehen auf der Comic-Con at Home. Die schreibt super und es macht wirklich Spaß, diesen Roman zu lesen. Man versteht auch bestimmte Sachen von Picard besser danach, definitiv.
Cool, okay. Hätte ich doch nur Zeit zum Lesen, ja.
Ja, es ist tatsächlich keine total dicht erzählte Geschichte, sondern wirklich umfasst eine relativ große Zeit mit relativ wenig detaillierten Szenen. Es geht mehr um das allgemeine Geschehen. Aber das erzählt Una McCormick wirklich spannend. Ja.
Okay, ist gemerkt.
Gut. Das war's aber im Prinzip zu Lower Decks.
Ja, ist doch schon mal was, ne? Also ich freue mich wirklich drauf. Also ich bin wirklich gespannt. Vor allen Dingen freue ich mich jetzt gerade auch wieder so ein bisschen über neue Star Trek. Finde es ein bisschen schade nach wie vor, dass es halt nicht ausgestrahlt wird bei uns, ne? Und dass sich das vermutlich auch nicht mehr ändern wird, zumindest jetzt nicht mehr bis zur Ausstrahlung in den USA. Das ist ja schon in 2 Wochen, ne?
Ja, genau.
Ja.
Es ist total schade.
Ja.
Ich weiß nicht, was wir dazu noch sagen sollen. Ne?
Ja, wir haben es irgendwie schon 37 Mal gesagt. Ne? Also insofern, ja. Also wir haben uns grob darauf geeinigt, dass wir es besprechen werden hier.
Genau.
Und ihr könnt euch ja dann überlegen, wie ihr damit umgeht.
Genau. Also wir sind euch dann nicht böse, wenn unsere Zuschauer, Zuhörerzahlen für eine gewisse Zeit nach unten gehen. wenn wir haben ja auch schon mal mit Sebastian und Simon von Trek am Dienstag gesprochen. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Da sind unsere Zahlen auch nach unten gegangen, wolltest du sagen?
Ich wollte gerade sagen, dass wir off-air mit ihnen gesprochen haben und sie uns erzählt haben, dass ihre Zahlen bei TAS auch sehr stark nach unten gegangen sind.
Ja.
Dasselbe werden wir wahrscheinlich auch erfahren. Aber ein Podcast ist geduldig. Das heißt, wir produzieren das Ganze auf Halde und ihr könnt es dann irgendwann hören, wenn ihr diese Serie gesehen habt.
Ich habe jetzt auch noch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das nicht vielleicht dann noch von irgendwem lizenziert wird, früher oder später. So, also ich spätestens nach der Ausstrahlung könnte ich mir vorstellen, dass dann irgendwas noch passiert. Sind eigentlich mittlerweile alle Shorttracks sind bei Netflix, ne? Mittlerweile komplett, oder?
Nein, auch nicht. Die zweite Staffel fehlt immer noch.
Ach echt? Krass.
Und ich weiß auch nicht, wann sie rauskommen soll. Also ich weiß auch nicht, ich bin sehr gespannt im August, das wäre eine nächste News zu Star Trek Picard. Im Oktober kommt die erste Staffel auf DVD, ob da vielleicht die Shorttracks drauf sind, weil einer ja einen sehr, sehr engen Picard-Bezug hat. Ich weiß es nicht. Strange. Ich verstehe das einfach nicht. Ja. Vielleicht wird jetzt auch alles zurückgehalten, damit CBS international starten kann mit All Access. Keine Ahnung.
Wollen die das? Weißt du da was?
Ja, also CBS, das hatten wir schon mal in irgendeiner News besprochen, CBS und Paramount wollen offensichtlich einen internationalen Streamingdienst eröffnen.
Aber das war so vage, das klingt jetzt bei dir so.
Nö, also die Absicht ist klar hinterlegt worden, sagen wir mal so. Ja. Aber die Frage ist natürlich, wann das passiert, und die Frage ist dann auch, was mit den internationalen Rechten von Discovery und PK passiert. Denn wir wissen ja, wenn internationale Rechte erstmal verkauft worden sind, dann sind sie meistens auch für verschiedene Staffeln verkauft worden. Und dann ist es schwierig, das wieder zurückzuholen zum eigenen Streaming-Sender. Ne? House of Cards lief ja immer sehr, sehr lange. Wo lief House of Cards?
Netflix.
Bei Sky, glaube ich. Ne?
Ach so, genau. Das lief bei Sky, bevor Netflix es ausstrahlen durfte in Deutschland, ne? Was ein bisschen absurd war irgendwie. Ne?
Genau, es war eine Netflix-Serie, die aber bei Sky lief, weil Sky sie für Deutschland gekauft hatte. Und genau, also das ist alles ein bisschen schwierig. Genau. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was passiert.
Genau, und wir werden uns auf jeden Fall anschauen, was Lower Decks da so bringen mag. Und ich hoffe, dass wir es alle dann früher oder später irgendwann mal sehen können, weil ich glaube, das könnte schon ganz gut werden.
Ja, ich habe auf jeden Fall Bock.
Es gibt ja auch eine neue Rick and Morty-Staffel und ich habe nur mal kurz reingeschaut.
Ja. Da bin ich noch überhaupt nicht drin. Ich habe auch jetzt übrigens mehrfach versucht, in The Expanse reinzukommen. Das ist am Anfang wirklich schwierig, muss ich sagen.
Das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt guck doch mal weiter.
Ja, aber.
Wo bist du denn? Bist du in der ersten Staffel noch irgendwo unterwegs?
Ja, ich bin immer noch bei Folge 3.
Okay, es zieht sich ein bisschen bei dir. Ich glaube, du musst einfach
mal durchgucken. Ich will es aber kapieren. Ich will ja kapieren, was da passiert.
Ja, das muss aber.
Ich schweife gedanklich immer wieder ab. Weil es wirklich nicht so spannend ist, was da am Anfang passiert. Also in Folge 2 habe ich mich regelrecht geärgert, weil es da irgendwie so einen komischen Fall mit Wasserdieben gab. Und das war so uninteressant. Da habe ich gedacht so, ey.
Nein, zieh durch. Du musst das durchziehen. Das wird richtig gut. Und dann,
das glaube ich auch.
Ich habe ja die erste Staffel nochmal geguckt, nachdem ich dann mit der dritten, glaube ich, fertig war, weil ich da erst gecheckt habe, wie gut diese Serie eigentlich ist und dann nochmal gucken wollte, was da eigentlich passiert ist in der ersten Staffel, weil ich es auch nicht so richtig verfolgt habe. Aber guck weiter, das wird richtig gut.
Ich glaube dir das. Ich glaube dir das sehr. Ich bin auch zuversichtlich. Manche Serien brauchen ja wirklich, um reinzukommen, aber ich muss halt der Serie auch irgendwie folgen können. Ich kann jetzt ja einfach wahllos weitersehen.
Nee, guck wahllos weiter, ist egal. Scheiß drauf, ist egal. Guck einfach weiter. Also du musst dir jetzt nicht die ganze Story merken, das ist egal. Also du sollst dir grob merken, wer die Leute sind, so, aber das wird auch mit und mit immer noch klarer.
Ja, ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mir immer eine Folge angucke und das danach nochmal mir den Inhalt irgendwie auf Serienjunkies oder sowas durchlese und dann weiter gucke.
Oh Gott. Okay.
Gut, sag mir die nächste Serie an.
Jetzt willst du wieder sagen, dass wir machen, was ich sage und so, weil eben hast du noch gesagt, das und so weiter, ne?
Ja, jetzt sind wir einmal in diesem komischen Modus drin, jetzt kannst du einfach raushauen.
Okay, komm, dann, weil wir eben über Picard geredet haben und Picard eine der Serien ist, die wahrscheinlich, naja gut, da gibt es ein paar andere, die noch länger oder weiter in der Zukunft liegen. Aber komm, mach mal Picard.
Ja, wann Picard die zweite Staffel kommt, das wissen wir wirklich überhaupt nicht. Ja. Also ich gehe mal sehr, sehr schwer von 2021. Nein, eigentlich gehe ich mittlerweile von 2022 aus, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Nur man hat da natürlich so einen gewissen Zeitdruck, weil Patrick Stewart ist 80 geworden. Happy Birthday.
Ja, Happy Birthday.
Patrick Stewart ist 80. Also, Leute.
Ja, mein Gott. Ich meine, hier, Dingsbums. Saruman, wie heißt er denn noch immer?
Christopher Lee.
Christopher Lee, ich glaube, war was, 88, als er Saruman gespielt hat?
Echt? Nein, glaube ich nicht.
Der war uralt.
Der ist gestorben oder so.
Was? Ja? Wie finden wir das denn raus?
Christopher Lee ist 22 bis 15, 7, mit 93 gestorben 2015. Und ja, vielleicht hat er beim Hobbit dann nochmal Saruman gespielt und war da wirklich dann sehr, sehr alt. Ja, der hat beim Hobbit 2014 tatsächlich nochmal mitgespielt. Ja, dann hast du recht.
2014, aber da war über 90 oder was? Hä?
Ja, 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 tatsächlich.
Ja. Das ist ja krass.
Also wann, 2012 ist er 90 geworden, da ist der Hobbit 1 rausgekommen, das heißt, ja.
Wann ist der erste Herr der Ringe, was war das, 2001? 2001.
1.
Mhm. Okay, das heißt, da war er noch unter 80.
Ja.
Habe ich das richtig gerechnet? Ja.
Ja, ja, ja. Ja, knapp unter 80, ne? Aber ja, auf jeden Fall, ich meine, sie haben das ja auch alles am Stück gedreht, glaube ich, ne? Dementsprechend, wahrscheinlich hat das so rund um seinen 80. Geburtstag haben sie... in den Jahren um seinen 80. Geburtstag herum haben sie den Herr der Ringe gedreht. Ja, aber das ist ja auch gar nicht das Thema. Ne? Nee. Also und Patrick Stewart ist ja auch gesund und ist fit und so. Wir wollen auch niemals den Teufel an die Wand malen, aber natürlich jetzt irgendwie alle 3 Jahre eine Staffel zu machen, das wird auf Dauer nicht funktionieren.
So, nee, so, also
da muss man mal realistisch sein.
Ja, Lebenszeit ist endlich und er hat mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit weniger vor sich als jemand, der gerade 40 geworden ist oder so.
Exakt, genau. So, aber über Picard wissen wir tatsächlich relativ wenig jetzt Neues, weil eben, also sie haben nicht weiter gedreht, sie werden auch nicht weiter drehen, bis die Pandemie irgendwann mal wieder komplett im Griff ist und das wird tendenziell erst nach einer Impfung passieren, das wissen wir alle.
Und das kann auch noch Jahre dauern.
Genau, und man wird nicht mit Patrick Stewart drehen, wenn irgendein Risiko besteht, dass Patrick Stewart sich infizieren könnte.
Ja, so, klar.
Punkt.
Ja.
Also man wird nicht mit einem 80-Jährigen unter bestimmten Bedingungen drehen.
Ja.
Das heißt aber, diese PK-Crew kann natürlich trotzdem auf alle möglichen Panels gehen und ein bisschen was über ihre Zeit erzählen. Auf dem Comic-Con-Panel war das sehr, sehr spaßig, das PK-Panel, weil Brent Spiner natürlich seinen Brent Spiner-Humor gemacht hat. ich glaube, Brent Spiner ist der lustigste Mann der Welt.
Ja, definitiv. Naja.
Und ja, aber allein, nee, aber da, allein ja, dafür kann man sich das wirklich schon angucken, dieses Panel.
Ja.
Wir haben Michelle Hurd noch in einem anderen Panel gesehen. Da hat sie sich, hat sie nochmal gesagt, dass sie sich bei Michael Chabon für ihren Charakter, Chabon, für ihren Charakter sehr eingesetzt hat, weil sie, ihr war das Thema Sucht relativ wichtig. Und sie hat gesagt, wenn ich eine Süchtige spielen soll, dann möchte ich nicht eine bestimmte Süchtige spielen. Denn, also, es war wohl klar, dass sie kiffen sollte und abhängig sein sollte von dieser Horgel-Pflanze.
Ja.
Aber sie hat das Gefühl, dass Kiffer in den USA immer das Bild haben, ja, wer kifft, ist auf jeden Fall ein Drogenabhängiger, der ein schlimmes Leben hat. So.
Ja. Mhm. Ja, ja.
Und sie will dieses Image wegkriegen. Weil im Endeffekt, also sie sagte dann, sie möchte lieber dann Alkoholikerin und süchtig nach dieser Horgelpflanze sein,
ja,
weil sie sagt, es gibt wesentlich mehr Todesfälle durch Alkoholismus als durch Marihuana und die Wissenschaft, ja, also sie ist eine Wissenschaftlerin und sie sollte dann halt ganz klar sagen, es gibt mehr als eine Krücke, die diese, ja, die diese Figur hat.
Ja.
Ja, keine Ahnung.
Ja, ich weiß, ja.
Die Wissenschaftlerin hat nichts damit zu tun, aber genau, also sie hat auf jeden Fall da gesagt, ihr ist dieses Thema so wichtig, dass sie nicht jetzt einfach als Alkoholikerin oder als Süchtige dargestellt werden möchte, als Kifferin, weil das irgendwie nicht passen würde.
Hm.
Ich habe das jetzt ganz, ganz schlecht dargestellt, aber ich glaube, vielleicht ist ein bisschen rübergekommen, was sie sagen wollte.
So. Ich glaube grob schon, ja. Nein, es ist ja auch, also das Gefühl, was ich bei der Figur hatte, ist halt, dass sie halt so ein Flucht-Verdrängen-Mechanismus hat und ihr erstmal irgendwie egal, das Mittel egal ist, womit sie halt sich quasi aus der Realität schießt. Hauptsache, sie kann sich aus der Realität schießen, ne? Ob es jetzt irgendwie diese Pflanze ist oder ein Wein oder ein Whisky, den sie ja später dann in der Hand hat, so, ne? Das, ich glaube, es geht um das, um den Mechanismus quasi, ne?
Ja, genau. Ja, aber ihr war es eben wichtig, dass der Alkoholismus damit reingebracht wird, weil ihr das ansonsten zu billig ist,
diese
Darstellung.
Ja,
genau. Ja, was haben wir noch? Wir haben Chakotay, wir haben Robert Beltran, der ein Panel abgehalten hat, in dem er auch gefragt worden ist. Also er hat sich sehr, sehr kritisch zu den Autoren von Voyager nochmal geäußert, das hat er immer wieder gemacht.
Zu den Autoren von Voyager?
Ja, genau. Ach. Das hat er immer wieder gemacht. Hat er die letzten 20 Jahre immer wieder gemacht. Mhm. Er nimmt da immer Jerry Taylor und Michael Piller raus, aber er sagt dann immer, ja, die beiden haben es immer geschafft, Chakotay zu schreiben, und danach haben sie es nicht mehr geschafft, Chakotay zu schreiben. Mhm. Und ist deswegen auch sehr, sehr kritisch allgemein mit Bad Writing. So, und deswegen, hier kommen wir wieder zu Picard. Mhm. Er ist angesprochen worden, ob er gerne in Picard sein würde. Und dann sagt er, ja, ich bin skeptisch. Und dann hat er gesagt, ich beziehe mich hier mal auf die Gastauftritte der Voyager-Leute bei The Orville. Und er sagt wörtlich, ich war wirklich überrascht, dass diese Leute in The Orville nichts zu tun hatten. Die hatten eine oder zwei Lines, und das würde ich nicht machen. Mhm. Ich würde nicht zu The Orville kommen, um in der Show zu sein. Das reicht mir nicht. Mhm. Aber naja, er würde gern bei The Orville mitmachen. Und er würde bei Picard nicht so gern mitmachen, weil er irgendwie das Gefühl hat, dass es vom Writing her nicht passen würde.
Ach krass, okay. Wobei, ne, also es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, wer. Ne? Also Robert Picardo hatte ja doch zum Beispiel, also ein paar mehr Sätze.
Ja, der hat halt auch vor allen Dingen eine wiederkehrende Rolle gespielt. Ne?
Ja. Zumindest für, ich glaube, es war zwei Folgen oder so, oder drei Folgen wiederkehrend oder so.
Ja. Ja, keine Ahnung. Ich kann das gut verstehen, dass Robert Beltran jetzt sagt, es geht nicht nur darum, irgendwie als Gimmick verheizt zu werden. Und das ist in Picard in der Staffel 1 öfter mal passiert, dass Leute als Gimmick verheizt wurden, zumindest aus seiner Perspektive. Mhm. Und das würde er nicht machen.
Okay.
Aber er ist offen sowohl für The Orville als auch für Picard.
Sieh mal eine an. Mal gucken, ob das irgendwen interessiert.
Genau. Wir werden sehen. Mein Tipp für die zweite Staffel Picard ist weiterhin Robert Picardo, der von dir gerade schon angesprochen worden ist. Der hat ein total tolles Interview mit Trackmovie gegeben, das verlinke ich auch mal. Sehr, sehr langes Interview, sehr, sehr ausführliches Interview. Und in dem Interview sagt er auch nochmal, wie spaßig es doch wäre, noch einmal den Doktor zu spielen.
Ja, ich glaube, für alle Beteiligten. Es muss halt nur passen. Ne? Also das ist, finde ich halt, also da bin ich ganz bei Beltram irgendwie. Es muss halt irgendwie passen so und eine Berechtigung haben.
Ja, genau. Aber es hätte, also wenn du mich fragst, gut, mich fragt keiner, aber wenn du mich fragst, ein Hologramm in die Story von Picard einzubauen, ist nun wirklich simpel. Und zwar auch sinnvoll einzubauen. Hm?
Auf jeden Fall. Also man kann sich da trotzdem immer noch fragen, wozu brauchen wir denn jetzt irgendwie ein Doktor-Hologramm, weil wir doch irgendwie hier die ganzen Hologramme schon an Bord haben. Ne? Also warum muss es dann nicht, also warum muss da nochmal ein anderer Charakter sein? Aber man wird es hingebogen bekommen, ich glaube auch.
Ja, also die zweite Staffel muss sich ja eigentlich mit künstlichem Leben beschäftigen. Ja. Ansonsten ist dieser Fake-Tod von Picard halt wirklich absoluter Quatsch gewesen. Und dementsprechend, also ich glaube,
gibt es eine Million Ansatzpunkte.
Das wird wirklich simpel. Ja, genau. Das war es aber schon mit Picard. Also da gibt es wirklich wenig Neuigkeiten. Klar, sie müssen auch erstmal anfangen, die zweite Staffel zu drehen. Genau. Und bei der Situation in den USA sehe ich das gerade nicht, ehrlich gesagt.
Nee, also USA sowieso, ne? Aber ich sehe halt jetzt gerade auch noch nicht so die richtige Lösung dieses Problems. Aber es wäre ja echt wirklich schade, wenn das dann diese ganze Produktion so weit hinauszögern würde, dass wir irgendwie weniger Picard sehen werden oder erst in 2-3 Jahren wieder Picard sehen werden. Das fände ich tatsächlich echt sehr, sehr schade.
Ja, oder sie gehen halt wie Star Trek Discovery nach Kanada.
Und ja, aber ob die Bedingungen dann da besser sichergestellt werden können für Stewart. Ich meine, einfach so ein Dreh, da treffen ja schon irgendwie sehr, sehr viele Menschen aufeinander. Ne?
Ja, ich denke mal, die haben genug Geld, um tatsächlich eine gewisse Quarantäne auch zu finanzieren.
Ja, das könnte man natürlich schon überlegen, ja.
Ich weiß es nicht, aber das war meine zarte Überleitung in Richtung Star Trek Discovery.
Ach wirklich? Du willst jetzt mit Star Trek Discovery weitermachen? Guck mal einer an.
Ja, war jetzt meine Idee.
Ja, ja, ich hätte gedacht, ich zögere das noch so ein bisschen hinaus, weißt du, weil...
Ja, wenn du möchtest, dann gehen wir doch zu was anderem.
Also. Nein, mach Discovery, komm. Ich bin nämlich gespannt wie ein Flitzebogen.
Alles klar. Aber auch da wirst du wahrscheinlich enttäuscht werden, ehrlich gesagt. Also, wir kommen mal wieder zu dieser Comic-Con at Home. Den Table Read, davon habe ich eben schon gesprochen.
War das schön?
Verlinken wir auch mal. Es war wirklich toll.
Ja.
Es war wirklich, wirklich toll. Und das, obwohl diese Folge ja wirklich nicht so zu den Besten gehörte von Discovery.
Nee.
Die war viel zu dicht. Aber ja, allein für Ethan Pecks Stimme lohnt es sich.
Ach, und auch mal Sonequa Martin Green spielen zu sehen. Ich fand diesen letzten Moment so geil, weil sie hat die letzte Zeile und sie ist, ja. Ne, das ist diese, so dieser intensive Dialog mit Spock, bevor die irgendwie aufbrechen. Weiß es nicht mehr ganz genau, wo eine, ne, aber ist auch wurscht. Es ist also eine intense Szene so irgendwie und du siehst auch in ihrem Gesicht die Anspannung und so weiter und ist vorbei und es macht so einmal Klack in ihrem Gesicht und du merkst so, wie sie die Rolle verlässt. Das fand ich echt bemerkenswert, wie tief drin die dann doch auch alle sind, ne? Auch wenn es nur so ein Table Read ist. Ne?
Das war beeindruckend. Ne?
Ja.
Und das war vor allen Dingen beeindruckend, weil ja zwar fast alle relevanten Darsteller dabei waren, aber ein paar Nebenrollen wurden dann eben dann doch von Ola Tunde Ozunsanmi, dem Regiechef, und Michelle Paradise, der Showrunnerin, also der neuen Showrunnerin, gelesen. Und trotzdem.
Die sehr nett zu sein scheint, ne?
Die scheint sehr nett zu sein, ja auf jeden Fall, genau. Und Ola Tunde und Sami, das wissen wir auch, dass der total nett ist und so ein Buddy-Typ wirklich. Ja, aber dass die haben natürlich nicht geschauspielert, weil sie es einfach auch nicht können.
Ja.
Ne? Sie sind keine Schauspieler.
Ja.
Also Michelle Paradise ist, glaube ich, schon Schauspielerin, aber weniger als Regisseurin und Produzentin und Autorin. Und trotzdem sind die Darsteller nicht rausgefallen.
Mhm.
Und auch Doug Jones, der den Saru gespielt hat, hat das mit einer Intensität auch ohne Maske gemacht, dass man wirklich dann den Saru gesehen hat. Also es ist auch natürlich ein ganz, ganz überragender Schauspieler, gerade für die Star Trek-Serie.
Auf jeden Fall. Ja, fand ich tatsächlich auch spannend, mal so zu sehen.
Ja, sie haben außerdem in dem Zusammenhang einen Spendenaufruf für eine Bürgerrechtsorganisation gestartet. Also Sonequa hat den vor allen Dingen gestartet,
ja.
Sonequa mit den Green. So eine Bürgerrechtsbewegung, die sich in der Black Lives Matter Bewegung engagiert. Und das passt natürlich zu dem sehr, sehr divers aufgestellten Star Trek Discovery.
Auf jeden Fall. Und das war ja dann auch irgendwie in dem Q&A, glaube ich, so die erste Frage auch gleich. Ne? Da ging es dann, haben sie gefühlt 10 Minuten alle nochmal über Diversity und die Bedeutung auch jetzt der dritten Staffel, ohne dass sie über die dritte Staffel geredet haben, aber auch nochmal die dritte, ne, so diese Bedeutung in dieser Welt, in der wir gerade sind, Star Trek zu machen und vielleicht auch Star Trek zu machen, was nochmal eine neue Welt erfindet. So klang das so ein bisschen an. Mal gucken, was auch immer in dieser dritten Staffel passieren mag. Ja, fand ich auf jeden Fall ganz spannend und finde ich auch wichtig und richtig, dass das hier thematisiert wird und dass Star Trek auch ein Stück weit politisch bleibt.
Ja, absolut. Und in diesem Zusammenhang ist Star Trek Discovery einfach eine Serie, die sich an das alte Star Trek wirklich nahtlos anschließt, mit dem Weg Zeichen zu setzen.
Ja.
Ne? So.
Absolut.
Kann man wirklich sagen. Es gab dann noch so ein kleines Q&A, das Michelle Paradise moderiert hat.
Ja.
Da kam raus, dass die Kelpiana-Ba'ul-Konflikt, also dieser Konflikt um Kamina in Staffel 3 weiter irgendeine Rolle spielen wird. Also vielleicht werden die Kelpianer sogar irgendwann mal Teil der Föderation.
Könnte ich mir schon auch vorstellen, ja.
Ja, die muss man ja eventuell neu gründen und dann kann vielleicht so ein Verbündeter wie die Kelpianer, die ja wahrscheinlich sehr, sehr mächtig werden, jetzt wo sie merken, dass sie eben nicht zwangsweise Beutetiere sind.
Ja.
Die könnten da wahrscheinlich schon gut helfen. Ja. Ja, am Ende stand eine kleine Titelkarte, in der gesagt wurde: New Season 2020. Ich finde, damit können wir weiter davon ausgehen, dass wir Discovery bald sehen werden.
Ja.
Es gibt da zwar andere Gerüchte, aber Liebe Grüße, es ist meiner Meinung nach Kappes, was da für Gerüchte gestreut werden.
Kappes. So, so.
Genau. Ja, Erscheinungsdatum, das ist ein großes Thema. Ne? Anfang des Monats hat Michelle Paradise bei Twitter die Fans um weitere Zeit gebeten. Und ich habe das Gefühl, es hängt vor allen Dingen am Score. Denn jetzt gerade just, wir nehmen ja am 26.07. auf, ja. Ich weiß nicht genau, wann ihr diese Folge hört, vor, keine Ahnung, 2 Stunden oder sowas, habe ich auf Track Movie ein Interview mit Jeff Russo gesehen, was da verlinkt wurde. Mhm. Der hat mal beschrieben, wie schwierig das alles ist. Übrigens auf einem Panel, welches von Mary Chifo moderiert worden ist.
Ach, okay.
Das war ein sehr, sehr schönes Panel mit einigen Komponisten, unter anderem Jeff Russo. Und Jeff Russo hat gesagt, ja, während der Corona-Zeit jetzt wirklich Aufnahmen zu machen mit 40 Leuten, das ist kompliziert. Und die müssen alle dann irgendwie erstmal mit einem Techniker telefonieren und erstmal gesagt bekommen, wo stellst du dein Mikro hin, wie machst du das Mikro genau?
Ja, ich kann es mir vorstellen, was das für ein...
Wahrscheinlich 20 Mal oder so.
Ja, das ist, glaube ich, das muss dann irgendwie alles noch irgendwie, ja, synchron kannst du ja eh nicht machen. Das heißt, du musst alles einzeln aufnehmen, das muss irgendwie alles abgemischt und hinterher zusammenpassen und blablabla.
Ja, also ich glaube, ich habe das Gefühl, daran liegt es ein bisschen, vielleicht auch im Rendering, was irgendwie von zu Hause vielleicht von nicht so schnellen Computern gemacht wird, aber ich habe mehr das Gefühl, dass es jetzt gerade am Score ist. Wer weiß. Wilson Cruz hat in dem Panel noch eine Andeutung gemacht, dass Michael Burnham Captain werden könnte, hat er aber danach sofort wieder revidiert.
Ups.
Ja, und das Letzte, es gab noch so ein kleines Panel mit Doug Jones und Benjamin. Der auf jeden Fall den Linus gespielt hat, den Saurianern. Und es gibt offensichtlich mehr Linus in Staffel 3.
Ja. Mein Gott, ja.
Es ist alles dürftig, ne? Also es ist alles wirklich, es sind dürftige News.
Ja. Aber schön, dass ihr mit dabei seid. So dürftige News hier.
Dürftige News, nur bei ihrem Discovery-Panel.
Übrigens habe ich da nochmal irgendwie gemerkt, erstens, nachdem du ja immer so ein bisschen so ein Michelle Yeoh Vorbehalt hattest, dass die, glaube ich, echt richtig Bock hat auf das, was sie da tut. Ne?
Ja.
Ne? Ja. Ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass das nicht nur so ein Brotjob für sie ist, sondern dass die irgendwie, dass die Bock hat auf Star Trek. Und dass die eigentlich auch ganz nett ist. Also sie wirkte ganz nett so, ne?
Ja. Ja. Keine Ahnung, ich werde kein großer Michelle Yeoh-Fan mehr, aber ich fand auf jeden Fall, das war ganz am Anfang sofort ein schöner Moment, weil sie natürlich remote dieses Panel aufgenommen haben.
Ja.
Und Mary Chifo hat irgendwie
reingeredet,
gleichzeitig mit Michelle Yeoh angefangen zu reden. Und Michelle Yeoh sagte dann ganz höflich, okay, fang du doch an. Und Mary Chifo sagte, nein, auf gar keinen Fall werde ich mich vor Michelle Yeoh
drängen. Vor der also, Großen oder was hat sie noch gesagt? Ja, ja.
Genau.
Ja.
Ja. Ja.
Naja.
Gut. So, komm. Wir hauen mal die ganz, ganz große News raus. Die ganz, ganz große News.
Die ganz, ganz, ganz dicke News, ja. Die richtig, richtig fette, riesen dicke News.
Ja.
Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Wir haben immer über Star Trek Kids. Oh Gott. Mittendrin, wirklich? Mittendrin?
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Panelisten. Hier spricht Peter. Ich schicke liebe Grüße an Sebastian, der im Cocktail am Baggersee liegt. Hat er sich einen eigenen Eimer mitgebracht oder wie ist das zu verstehen? Denn das sagte er zumindest in der ersten Folge eurer Ferienspiele.
Wirklich?
Ihr scheint eure Sprachmarotten gegenseitig zu kopieren, nicht wahr? Und ihr denkt euch natürlich auch immer wieder neue Sachen aus. Zuerst hatte Sebastian das Wort Schnitten gesagt und dann danach auch noch Andreas. Das Wort oder die Phrase Schnitten haben als Ausdruck für Erfolgsaussichten haben, ich weiß nicht. Im Rest der Republik ist es doch eher ein Ausdruck für einen Teil einer Mahlzeit. Und Peter-esk ist ja nun wirklich kein Wort, aber ich fühle mich geschmeichelt. Aber einer eurer Kommentatoren hatte es ja bereits bemerkt, dass die Skripte, die ihr mir schickt, doch zunehmend unlustiger werden. Ach ja, schickt die mir mal bitte ein bisschen früher zu das nächste Mal. Ja, das war's auch schon wieder. Viel Angriffsfläche habt ihr mir diesmal nicht geboten. Deshalb lebt lang und weiterhin so sprachoptimiert.
Ja, okay, wir schicken die Skripte demnächst ein bisschen früher, ist in Ordnung.
Ja, wir müssen da wirklich gute Autoren irgendwann mal anstellen.
Ja, wir sind halt nicht. Ja.
Schnitten? Habe ich Schnitten gesagt? Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das Wort jemals benutzt habe.
Ja, ich glaube, das kommt irgendwie, da hast du keine Schnitte. Und dann sind da vielleicht Schnitten rausgekommen. Weiß auch nicht so mehr genau, bei Schnitten muss ich an Graubrot denken.
Ja. Ja, oder an ein despektierliches Wort für Frauen.
Stimmt. Das hatte ich natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwie darüber gesprochen haben, dass ich zum Beispiel keine Schnitte hatte oder keine Schnitten, um irgendwas zu wissen. Oder sowas in der Richtung.
Ich hätte jetzt auf jeden Fall gerne Schnitte. Also jetzt mit Käse am liebsten.
Ja, lassen wir das mit dem Essen, weil ich müsste auch noch essen. Vielen Dank, Peter. Das ist,
vielen Dank, Peter. Gutes total, Skript diesmal, finde ich.
Ja, finde ich auch. Richtig gutes Skript. Vor allen Dingen das mit dem im Cocktail am See oder wie auch immer. Da kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass ich, also habe ich auch nicht in die Tat umgesetzt, auch wenn ich mir das ganz schön vorstelle, in einem Cocktail am See zu schwimmen. Kann man auch mal den Mund aufmachen und alles ist gut. Das ist
bestimmt ein bisschen klebrig alles.
Ja, man kann ja vielleicht hinterher noch in den See gehen.
So, ich wollte ja mal über Teen Trek reden, ne? Star Trek Kids, wir haben es immer so genannt und offensichtlich haben wir im Januar nicht gerafft, dass es da schon rund ging, dass diese Serie wahrscheinlich Star Trek Prodigy heißen würde. Mhm.
Aber jetzt wissen wir es.
Jetzt wissen wir es, die Serie wird Star Trek Prodigy heißen.
Oh, die große News. Wuhu.
Ja, ich wiederhole nochmal, was wir darüber wissen. Wir wissen, Prodigy folgt einer Gruppe gesetzloser Teenager, die ein verfallenes Schiff der Sternenflotte entdecken und damit nach Abenteuern, Bedeutungen und Erlösung suchen.
Besprechen wir das eigentlich auch?
Ja klar, wir besprechen alles. Die H-Man-Brüder entwickeln das Ding. Die sind vor allen Dingen für Trollhunters und Ninjago bekannt geworden. Mhm. Keine Ahnung, weder Trollhunters noch Ninjago. Ich weiß nur, dass Lego mal Ninjago, ich glaube, die Lizenz von Ninjago hat Lego, ne? Habe ich mal gesehen.
Okay.
Aber die Produzenten sind alles alte Namen. Also Alex Kurtzman, Heather Cadden, Rod Roddenberry, Trevor Roth. Also das sind alles Namen, die wir von den neuesten Serien kennen. Aaron Byers wird ausführender Produzent, wie bei allen anderen Star Trek Serien seit Discovery. Neu im Produzententeam ist Katie Krenz. Die kommt aus dem Kinderfernsehen. Also zum Beispiel hat die Powerpuff Girls und Steven Universe gemacht.
Ja, ja, ich sitze daneben und nicke mit dem Kopf.
Ja, was so, keine Ahnung. Ist halt ein bisschen das alte Wehrspiel, ne?
Ja.
Wie die Medienkuh es immer nennt, ne? Wir, gut, aber die machen das mit C-Promis und wir machen das mit amerikanischen Produzenten. Ja. Was soll man sagen? Wir wissen noch nicht so richtig viel über die Prodigy, aber irgendwann wird das bei Nickelodeon laufen. Vielleicht ja auch in Deutschland. Warum eigentlich nicht? Nickelodeon gibt es auch in Deutschland, oder?
Ja, also ist, glaube ich, nach wie vor Free TV, ne? Weil früher Free TV müsste eigentlich heute auch noch Free TV sein.
Moment, Nickelodeon Deutschland. Nick.de, offizielle deutsche Nickelodeon-Startseite. Hier findest du das aktuelle TV-Programm. Ja. Also, Nickelodeon gibt es in Deutschland. Läuft gerade SpongeBob.
Oh, cool.
9 Stunden lang. 9,5 Stunden lang läuft SpongeBob.
Machen die das echt immer noch? Ist das geil.
Krass. Bis morgen.
Krass. Lass uns aufhören zu reden. Ich weiß, was ich tun kann jetzt. Ich hab eine Verabredung.
Mit SpongeBob, sehr schön.
Ja, nein, eigentlich müsste es ja, ne, also die, wo war das? Auf Tele 9, wie hieß es denn noch? Nee, Live nach 9, nee.
9 Live?
Weißt
du, worüber du reden willst?
Wo nachts am Wochenende immer Bernd das Brot lief und wenn ich dann von
das war Kinderkanal.
War das Kinderkanal?
Ja, klar.
Es war großartig, wenn ich dann irgendwie auf einer Festivität gewesen bin und dann mir noch eine schnelle Pizza in den Backofen geschoben habe, morgens um 5 und dann dazu Bernd das Brot gucken konnte. Also es waren Da habe ich sehr warme Erinnerungen dran. Vielleicht auch, weil die Pizza warm war.
Ja, Anson Mount auch tatsächlich.
Ja, der auch. Der wusste
ich nicht. Weiß nicht, ob ihr das gehört habt, ob ihr unsere FedCon-Folge gehört habt. Anson Mount ist, nachdem er nach Deutschland geflogen ist, hat er natürlich einen gewissen Jetlag, hat sich irgendwie dann mitten in der Nacht an den Fernseher begeben, weil er da nicht schlafen konnte. Und das Erste, was er sah, war eine Bernd das Brot Star Trek-Episode. Und es hat ihn doch sehr verstört.
Ja. Also in den USA gibt es offensichtlich keine sprechenden Brotscheiben.
Ja, muss sich Tommy Krapfer mal ein bisschen anstrengen und das tatsächlich auch noch in die USA bringen.
Ja, warum eigentlich nicht? Das ist doch international verständlicher Humor, oder?
Ja, man hat teilweise das Gefühl, Bernd das Brot wäre auch ein guter amerikanischer Präsident. Wir haben noch eine Serie, über die wir noch nicht gesprochen haben, nämlich Star Trek Strange New Worlds.
Das haben wir geübt.
Ist das die Serie, über die du dich am meisten freust?
Nee, ich habe gerade ziemlich Bock auf Discovery tatsächlich. Aber wir haben ja über Discovery schon gesprochen, aber ich freue mich gerade am meisten darauf, bald Discovery zu sehen. Freue mich perspektivisch auch, Strange New Worlds zu sehen, aber das liegt vielleicht auch irgendwie daran, dass ich weiß, dass das so schnell nichts werden wird.
Genau. Die Arbeiten haben aber offensichtlich laut Alex Kurtzman schon vor einem Jahr begonnen. Mhm. Das hatten wir auch immer vermutet. Ne?
Ja.
Ich würde sogar tippen, dass selbst das gelogen ist. Ne? Also Alex Kurtzman hat das auf dem Comic-Con-Panel gesagt, dass schon bei der letzten Comic-Con sie in Arbeit war, die Serie.
Aber er nicht
ich glaube,
sagen durfte.
Dass sie ja, ich glaube, dass die in Arbeit ist, seit sie entschieden haben, die Brücke für die zweite Staffel Discovery zu bauen.
Weil die Enterprise-Brücke.
Du brauchst dieses Enterprise-Set nicht für zwei Szenen. Punkt. So.
Ja, wahrscheinlich.
Seitdem, glaube ich. Also ich glaube, die hatten immer so ein Ausstiegsszenario, aber im Endeffekt wollten sie wahrscheinlich diese Serie machen. Auch der Cast von Rebecca Romijn für zwei Minuten oder was.
Ja.
Das ist unrealistisch, meiner Meinung nach.
Ja, da hast du schon recht. Aber ja, ich meine, umso besser. Also ich freue mich da auf jeden Fall drauf, die alle wiederzusehen. Und bin sehr gespannt. Was hat er gesagt? 10 Folgen sind irgendwie schon grob entworfen oder sowas, hat er gesagt, ne?
Genau, 10 Stories
ja.
Gibt es. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass die erste Staffel 10 Folgen haben wird. Könnte aber natürlich durchaus sein.
Ja. Ne?
Das hatte ja PK auch. Und es scheint sich jetzt ein bisschen einzuspielen, dass Serien nicht so viele Folgen mehr haben.
Dafür vielleicht mal die eine oder andere längere mit dabei, ne?
Genau. Also, was könnte man noch sagen? Wir wissen die Produzenten, ne? Wir wissen, dass die Serienpremiere von Akiva Goldsman geschrieben wird und die Regie geführt wird und die Geschichte wird von Akiva Goldsman, Alex Kurtzman und Jenny Lumet geschrieben. Und die drei werden auch produzieren, neben Henry Alonso Myers, das haben wir schon mal gesagt, den kennt man aus The Magicians. Und zum Writers Room gehört dann auch Akella Cooper zum Beispiel. Die ist Autorin auch von The 100 und Luke Cage gewesen.
Mhm.
Und Davy Perez, ein Autor aus dem Supernaturals-Team.
Mhm.
Ja. Die werden beide auch Co-Executive Producer. Was ich total schön fand, war jetzt ein Live-Instagram-Chat von Mary Chifo mit Steffi Hochriegel. Die ist eine deutsche Künstlerin und extremer Star Trek-Fan und der könnt ihr mal folgen auf Twitter unter Larkistin, also Larkistin 89. Die hat auch ein ganz, ganz tolles Profil bei DeviantArt, wo man ihre ganzen Bilder sehen kann. Sie ist großer Jason Isaacs-Fan und Mary Chifo eben auch. Die hat sich auch mit Mary Chifo über ihre Bilder so ein bisschen angefreundet und deswegen haben die beiden zusammen einen Live-Instagram-Chat gemacht.
Mhm.
Oder so ein Live-Instagram-Video. Und darin sagte Chifo da, dass sie Lorel gerne wieder in Strange New Worlds spielen würde.
Aha.
Und am liebsten würde sie einen Handlungsstrang spielen, in dem sie mit Prime Lorca zusammen versucht, Cornwall zu retten. Irgendwie durch Zeitkristalle oder sowas.
Natürlich, ja.
Und Jason Isaacs hat auch schon kürzlich ja wieder gesagt, dass er sich noch vorstellen könnte, zurückzukehren, wenn die Story stimmt.
Ja.
Hat er immer wieder gesagt und kürzlich nochmal wiederholt. Das wäre doch was. Also Mary Chifo sollte man auf jeden Fall für dieses Franchise nicht verlieren.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, die liebt ja auch Star Trek, ne? Also ich glaube, die ist auch zu ziemlich viel bereit, um da mit dabei zu bleiben.
Ja.
Ja.
So, ich muss jetzt dir mal widersprechen, weil du gerade in unserer Schattenredaktion sagst, dass ich klicken würde. Das ist nicht der Fall.
Ich klicke nicht. Aber man hört ein Klicken die ganze Zeit. Ich habe die
das bist dann wohl du.
Ich habe die Maus weit von der Hand weg. Ich bin mir sehr sicher, dass nur du das sein kannst. Oder wir haben noch jemand Drittes in der Leitung, der klickt.
Ein frisch geklauter Stuhl ist das bestimmt.
Er klickt doch nicht.
Das ist ein Klickstuhl. So, das war's auch schon an brandheißen News. Meine Güte.
Aber es war schon, also ich hab ja lange noch nicht alles gesehen, was hier zum Beispiel auch die Comic-Con at Home angeht und so. Aber es war, glaube ich, schon ganz schön, sich diese Dinge da anzugucken. Ne? Also du hast deutlich mehr gesehen. Auch wenn jetzt nicht so viel bei rumgekommen ist, schön war es trotzdem.
Auf jeden Fall. Also das sind vorproduzierte Panels gewesen. Aber ich meine, man kann zurzeit wirklich so ungefähr jeden Tag ein Panel gucken. Also geht einfach mal, keine Ahnung, auf die einschlägigen Seiten. Meine Seiten der Wahl sind meistens Track Movie und Track Core. Mhm. Und auf diesen Seiten findet man eigentlich immer Ankündigungen für alle möglichen Panels. Es gab ein Star Trek AutorInnen-Panel, habe ich eben schon mal darüber gesprochen, ja. Una McCormack unter anderem. Also man kann wirklich jeden Tag irgendein Star Trek-mäßiges Panel gucken, weil die haben ja alle nichts zu tun.
Ja, klar.
Die sitzen alle zu Hause und lassen sich dann sehr, sehr gerne einladen, wahrscheinlich auch für einen schmalen Taler, irgendwie bei so einem Panel mitzumachen.
Voll gut.
Ja. Dementsprechend schaut euch das mal rein. Schaut euch das mal rein.
Yes.
Peter. Weiß, hast du wieder was zum Anrufen?
Ne? Nur für dich, Peter, nur für dich. Dann würde ich sagen, dann war es das doch erstmal von uns für diese Woche. Was wir in der nächsten Woche machen, wissen wir noch nicht. Das werdet ihr erfahren, wenn wir es wissen. Oder ihr diesen Podcast seht, der dann nächste Woche erscheint. Muss auch mal ein bisschen spontan sein, ne? Und ab übernächster Woche könnte es dann passieren, dass wir möglicherweise über Lower Decks sprechen werden. Da überlegen wir uns noch, ob wir da dann, wenn ihr keinen Bock habt, euch mit Lower Decks auseinanderzusetzen oder damit, wie ihr das dann vielleicht doch schauen könnt, ob wir da vielleicht noch irgendwie ein bisschen Alternativprogramm hier oder da machen, das schauen wir uns dann mal an. Bearbeiten wir die Probleme dann, wenn sie da sind.
Exaktamente.
Ich habe mich sehr darüber gefreut, mit dir über diese neuen Dinge sprechen zu können und irgendwie, auch wenn es jetzt nicht die riesengroßen Mega-News sind, für mich ist es immer so dieser, ich merke dann immer, wie viel Bock ich auf was habe und ich finde es irgendwie immer ganz schön zu merken und ich habe jetzt auch beschlossen, nachdem ich jetzt mit The Orville durch bin, ich werde jetzt endlich anfangen mit dem Discovery Rewatch und vielleicht ja dann noch gerade passend zur Staffel 3.
Das wollte ich dir auch noch sagen. Ja. Ich habe das ja gemacht, jetzt den Discovery Rewatch.
Ja.
Bin gestern bei meiner Lieblingsfolge gewesen.
Hm? Ja.
Weißt du, welches ist?
The Lamb cares, don't cares for the Watcher's knife. Verdammt. So ungefähr. Was?
Nein. An Obel for Charon.
Achso, natürlich.
An Obel for Charon. Zweite Staffel. Ja. Vierte Folge.
Ja.
Und ich habe wieder geweint. Die Szene zwischen Stamets und Tilly im Maschinenraum ist einfach unfassbar gut. Natürlich mit der Space Oddity von Bowie.
Deswegen habe ich sie heute nochmal gespielt.
Es ist wirklich, wirklich, wirklich großartig. Und ich bin durch die zweite Hälfte der ersten Staffel durchgegangen. Ich habe gemerkt, dass sie es da ordentlich wirklich versaut haben. Das haben wir ja beim Erstwatch schon gemerkt. Und jetzt merkt man es wirklich beim Durchgucken auch nochmal. Das wird in der zweiten Staffel nicht anders sein, ehrlich gesagt. Mm. Aber trotzdem hat Discovery es geschafft, eine Stimmung aufzubauen, die sehr, sehr authentisch ist, die sehr, sehr zu dieser Serie passt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was du nach dem Rewatch sagst. Und ich freue mich tierisch auf Discovery, muss ich wirklich sagen. Ich freue mich auch wesentlich mehr auf Discovery als auf Picard, was die zweite Staffel angeht.
Aber sie ist ja auch noch so unkonkret weit weg. Also ich meine, was gibt's denn da zu freuen? Wir wissen einfach, die dritte Staffel Discovery, die ist da, die ist fertig. Da wird gerade noch ein bisschen dran rumpoliert. Und dann kommt die bald. Ne? Das, also ich meine, wenn du sich über eine Serie zu freuen, die nicht mal gedreht wurde, das ist schon noch sehr abstrakt.
Wir sind 2017 mit absolutem Enthusiasmus gestartet, dass eine neue Star Trek-Serie an den Start geht.
Ja.
Und jetzt haben wir 6.
Es ist schon abgefahren, ne? Es ist echt abgefahren.
Das ist schon krass, ne? Ich bin auch gespannt, Sektion 31 kommt ja auch irgendwann.
Stimmt, haben wir also gar nicht drüber gesprochen heute, ne? Aber da gab es auch nichts.
Nee, gibt es nichts Neues gerade.
Ja.
Tja.
Tja. Von uns wird es was Neues geben. Schon nächste Woche. Seid gespannt. Wir sind's auch. Bleibt gesund bis dahin. Alles Gute euch. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.